ein Land verstehen, indem man Menschen dort Kindheitsgeschichten erzählen lässt? Der Fotograf Ali Ganshi hat den Versuch gemacht. Er bat israelische Künstler, Schriftsteller, Schauspieler, politische Aktivisten um eine Kindheitserinnerung. Herausgekommen ist ein höchst facettenreiches Buch, ein Porträt Israels jenseits der permanenten negativen Berichterstattung. Über Idee und Umsetzung seines außergewöhnlichen Projektes spricht Ali Ganshi jetzt live mit den Literaturagenten auf Radio 1.
Guten Abend, Ali Ganshi.
Guten Abend.
Wie kommen Sie, 1969 in Teheran geboren, seit langem in Deutschland lebend, dazu, sich ausgerechnet mit Israel auseinanderzusetzen?
Tja, Israel war halt schon immer ein Thema für mich, ist eigentlich ein Thema für jeden. Das Grundrauschen Israel hört man ja immer und überall. Man beschäftigt sich damit oder nicht, auf jeden Fall ist es immer da. Und irgendwann dachte ich, ich fahre einfach mal hin, um zu gucken, was da so wirklich los ist. Ich weiß, was zum Beispiel über mein Land, über den Iran immer in Nachrichten gesprochen wird und weiß, dass das überhaupt nicht stimmt. Und dann dachte ich, ich fahre mal hin, schau mir das an.
Ihr Zugang zu Israel ist ja ein ganz besonderer. Sie haben Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Schauspieler und so weiter getroffen, mit ihnen gesprochen und sie dazu aufgefordert, Geschichten aus ihrer Kindheit zu erzählen. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Also ich bin ja eigentlich Fotograf und ursprünglich wollte ich ins Land fahren und Autoren fotografieren, da ich auf das Literaturfestival hier in Berlin arbeite und viele Autoren kenne, dachte ich, ich fahre hin, mache eine Fotoserie, komme wieder. Ich wollte nicht über Politik reden, denn das führt meistens zu nichts. Und kam dann auf die Idee, ich könnte einfach nach Kindheitsgeschichten fragen. In Israel ist alles politisch, also auch Kindheitsgeschichten. Also die meisten haben auch einen Bogen in die heutige Zeit geschlagen und somit ist es dann doch wieder politisch.
Was sind denn für Sie einige Hauptmotive, die in den Geschichten immer wieder auftauchen?
Naja, also es ist oft dieses Entwurzeltsein, dieses obwohl die Leute vielleicht im Land geboren sind, die Juden, die im Land geboren sind, ist der Subtext immer so diese Vertreibung natürlich ihrer Eltern aus eben Europa nach dem Holocaust oder eben dann nach der Gründung Israels aus den arabischen Ländern oder Iran. Das spielt schon immer eine Rolle bei den Juden. Bei den Arabern hat man, bei den arabischen Israelis, es gibt ja 20% arabische Israelis, hat man natürlich immer diesen, auch den Subtext der Vertreibung nur in die andere Richtung, nämlich dass, als das Land gegründet wurde, um die 700.000 Araber ja vertrieben wurden aus dem Land. Und die, die übergeblieben sind, haben halt damit zu kämpfen, Staatsangehörige eines Landes zu sein, das sie eigentlich nicht haben möchte.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Erfahrung, die historische Erfahrung spielt eine besondere Rolle, die Erfahrung des Holocaust, der auch die Generation von Israelis geprägt hat, die ihn gar nicht mitbekommen haben. Es gibt in einer Geschichte, erzählt jemand, dass er von seiner Mutter, immer wenn er mit einer 5 in Mathe nach Hause gekommen ist, zu hören bekommen hat, und dafür habe ich Auschwitz überlebt. Und das ist wahrscheinlich nicht mal witzig gemeint. Wie sind denn Ihre Gesprächspartner damit umgegangen, dass Sie aus Deutschland kommen?
Es war ganz unterschiedlich. Also die meisten fanden es kurios, dass ich ja nicht nur Deutscher, sondern halt auch Perser bin. Plötzlich bei denen auf der Couch sitze. Es gab Situationen, wo die ihre Freunde angerufen haben, während ich da saß. Meinten, du musst vorbeikommen und dir das angucken, wer hier sitzt. Ja, das war wie im Zoo so ein bisschen manchmal. Nein, die meisten waren sehr freundlich. Wie gesagt, ich denke, auf dieser persönlichen Ebene ist es immer sehr entspannt. Wenn man eben weitergereicht wird, Freund von Freund, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber ich wollte eben auch rechtsgerichtete, religiöse und so treffen. Und wenn ich die angerufen habe, habe ich mir oft eine schroffe Abfuhr aus verschiedensten Gründen geholt. Ne? Zum Beispiel gibt es diesen einen Rechtsanwalt Joram Schäftl, der den KZ-Aufseher Demjanjuk in den 80er Jahren in Israel verteidigt hat. Und dieser Schäftl schrie mich am Telefon an, was mir denn einfiele, ihn überhaupt als Deutscher anzurufen. Ja? Das war natürlich sehr merkwürdig. Ne? Andere haben mir dann haben sich entschuldigt, dass sie nicht daran teilnehmen wollen, weil sie eben den Holocaust miterlebt hatten oder eben und deswegen nicht in einem Projekt teilnehmen wollen, was irgendwas mit Deutschland zu tun hatte. Dann gab es wiederum Araber, die nicht mit Juden in einem Buch sein wollten. Also es gab alle möglichen Arten.
Ja. In Ihrem Buch ist es so, dass wir dort den Titel der Geschichte haben, den Namen des Protagonisten und des Erzählers und die Geschichte, die persönliche Geschichte. Auf weitere Informationen haben Sie verzichtet. Warum?
Naja, erstmal dachte ich, man kann die Biografien ja am Ende des Buches lesen, aber wenn man in die Geschichte einsteigt, dann wollte ich eigentlich, dass der Leser so unvoreingenommen wie möglich darauf zugeht, auf diese Geschichte. Denn anhand der Namen kann man ja oft nicht mal sagen, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, wie alt ist diese Person? Und jede Geschichte fängt dann sozusagen bei Null an.
Finde ich gut.
Ja, also ich finde, beim Lesen entsteht dann wirklich der Eindruck eines großen Panoramas. Man ist immer wieder überrascht. Man weiß nicht, wie alt derjenige ist. Das ergibt sich dann aus den Geschichten. Aber so kommt wirklich ein sehr facettenreiches Bild zustande. Also Glückwunsch zu dieser Idee. Das Buch ist durchzogen von Fotos. Sie haben ja gesagt, Sie sind Fotograf. Und diese Fotos zeigen Graffitis und Wahlplakate. Warum denn diese Motive statt die Porträts zum Beispiel Ihrer Gesprächspartner?
Ich dachte, ich habe ja nur mit Intellektuellen gesprochen und ich wollte eigentlich die Stimme der Straße auffangen irgendwie. Und das habe ich, glaube ich, durch diese Texte, Bilder, Überschreibungen an diesen Mauern versucht zu machen und auch damit so gezeigt. Ja.
Sie haben eingangs gesagt, dass Sie nach Israel reisen mussten, um zu sehen, wie es da wirklich ist, wie die Stimmung ist und ob das sich unterscheidet von dem, was man hier so in den Nachrichten hört und liest und sieht. Was hat sich denn verändert für Sie? Also hat Israel jetzt ein anderes Bild? Klingt es anders? Absolut. Was ist anders?
Also erstmal ist es ein tolles Land. Zweitens hat man immer den Eindruck gehabt, oder hatte ich immer den Eindruck gehabt, Israel ist ein Teil Europas. Ja, die spielen irgendwie bei der EM mit, die sind beim European Song Contest dabei. Und als ich da hingefahren bin, habe ich gemerkt, wir sind mitten im Orient. Die Leute, selbst die europäischen Juden, sind im Laufe der Zeit zu Orientalen geworden. Das ist ein sehr warmherziges Land. Du kannst nicht in den Bus einsteigen, ohne nach einer halbstündigen Fahrt zwei neue Freunde zu haben und zum Essen eingeladen worden zu sein. Also es ist ein tolles Land, aber ich bin ja mit einer ziemlich eindimensionalen Meinung dahin gefahren. Und was in diesen Jahren passiert ist, ich verstehe das Land, je öfter ich hinfahre, immer weniger.
Was heißt das?
Das heißt, auf jede Frage, die einem gestellt wird zu diesem Land, gibt es 1000 Antworten.
Ja? Ein Buch mit zwar nicht 1000, aber vielen Geschichten. Mein Israel, Juden und Palästinenser erzählen. Die Geschichten wurden übersetzt von Mirjam Pressler und Eldad Stobetzki. Der von Aliganci herausgegebene Band ist im Surkamp Verlag erschienen. 158 Seiten, kosten 15 €. Vielen Dank für das Gespräch, Aliganci.
Sehr gerne.